zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit Jan Klein-Rösing.
Finale. Oh, ja. Herzlich willkommen zu dieser letzten regulären Saisonfolge von Tornetz, eurem zweiten Fußball-Bundesliga-Podcast mit eurem Host Jan Klein-Rösing. 34. Spieltag, Tag der Entscheidung. Und jetzt wissen wir, die SV Elversberg steigt sensationell direkt in die erste Fußball-Bundesliga auf. Hannover 96 lässt sich kurz vor Schluss noch vom SC Paderborn vom Relegationsplatz 3 verdrängen und wird jetzt also nicht in der Bundesliga-Konferenz gegen den VfL Wolfsburg spielen, sondern eben die Ostwestfalen. Unten steigt Fortuna Düsseldorf brutalerweise auf Rang 17 direkt in die dritte Liga ab, vom Spieltag noch überm Strich. Jetzt also unten, Relegationsplatz 16, geht damit an die Spielfahne in Greuther Fürth, die jetzt gegen Rot-Weiß Essen um den Verbleib in Liga 2 kämpfen werden. Es war wieder alles dabei, Spielerverabschiedungen, Tränen, Freude, viele Bierduschen und am Ende einfach das Gefühl, yo, die zweite Liga ist einfach richtig geil, macht ordentlich viel Spaß und den wünsche ich euch jetzt auch mit dieser Tornetz-Folge. Design, dein Verein, eure Plattform, wenn ihr euren Verein aber mal auf das nächste Level heben wollt. Ihr wollt eure Social-Media-Präsenz eures Vereins verbessern oder habt vielleicht sogar einen Podcast, so wie ich hier mit Tornetz, und braucht coole Grafiken für euren Social-Media-Account, dann ist das die richtige Plattform. Hier bekommt ihr maßgeschneiderte Designs, könnt euer Logo sogar hochladen und der Support ist einfach unglaublich, bedeutet kurze Wege. Es ist ein sehr kleines Unternehmen, bedeutet natürlich, eure Anliegen werden sehr schnell behandelt. Also Design dein Verein, eure Plattform für den nächsten Schritt eures Fußballclubs. Wir fangen in dieser Folge an und besprechen erstmal die Partien, wo, sagen wir mal, nicht ganz so viel passiert ist, beziehungsweise wo es um nicht ganz so viel mehr ging. Und fangen an bei Karlsruhe gegen Bochum. Beide Teams gerettet. Am Ende gewinnt Bochum beim KST mit 2:1. Aber ist komplett egal für den KST, denke ich mal. War das letzte Spiel von Christian Eichner, der Legende als KST-Coach. Klar, schade, dass sie verloren haben. Aber am Ende war es dann doch noch eine versöhnliche Party. Ich bin gespannt, wo Christian Eichner hingeht. Also ich träume auch einen Job in der Bundesliga zu. Wie gesagt, Union Berlin sucht noch. Beim 1. FC Köln ist noch nicht ganz klar, wer auf der Kommandobrücke sitzen wird. Beim VfL Wolfsburg ist ja auch noch nicht sicher. Natürlich erstmal der Klassenhalt oder die Ligazugehörigkeit muss geklärt werden. Und dann natürlich auch, macht man mit Dieter Hecking weiter, holt man einen neuen Coach. Das wird sich auch alles noch zeigen. Aber Christian Eichner, also für mich ist das schon jemand, der sehr akribisch arbeitet und der auch einen engen Draht zu seinen Spielern hat. Das zeigen auch die ganzen Abschiedsvideos, der auch individuell Spieler fördern kann, aber immer auch diesen gesamten, das gesamte Team im Blick hat. Und auch bei seinen PKs und Interviews immer einen sehr ruhigen, aufgeräumten Eindruck gemacht hat. An der Seitenlinie ein bisschen impulsiver. Trotzdem für mich ein absolut oder ein großer Verlust für den KSC. Und da bin ich auch mal gespannt, mit wem sie zum einen in die neue Saison gehen. Weil, ja, es wird ja spekuliert, dass vielleicht Marcel Rapp, ehemaliger Kieler Trainer, dort übernehmen könnte. Was wichtig ist, ist natürlich so eine gewisse, ja, ein gewisses Gespür für das Bahnland. Wie ticken die Leute, die Fans, um natürlich dann diese auch mitzunehmen, weil das wird auch sehr wichtig sein. Spielerisch weiß ich gar nicht, wie es so weitergeht. Es wird auf jeden Fall einen mittelgroßen Umbruch geben, unter anderem ja Schleusener als Identifikationsfigur wird den Verein verlassen. Vanicek bleibt, der für mich der wichtigste Spieler. Und natürlich auch Taktgeber im Mittelfeld, ein Zögling von Eichner. Ich meine, Wanicek war zwar schon vor Christian Eichner da, hat unter ihm aber nochmal deutlich hier Entwicklungsschritte gemacht und wird ihm auf jeden Fall immer dankbar sein. Aber es ist natürlich gut, dass er sich zum KSC bekannt hat, dass er jetzt nicht so ein brutales Vakuum plötzlich auch innerhalb der Mannschaft entsteht. Bin mal gespannt, wie es da in Zukunft aussehen wird. Dann kommen wir zur Partie. Dynamo Dresden gegen Holstein Kiel. Kiel gerettet, Dresden so gut wie. Sie hätten noch in die Relegation kommen können, haben aber früh auch schon zu Hause bewiesen oder gezeigt, hey, wir wollen hier keine Zweifel aufkommen lassen. Und ja, in Form von Vincent Vermeil bereits zur Halbzeit 2-0 geführt, das souverän gemacht. Da war auch für mich nie so richtig die große Gefahr da. Bei Holstein Kiel nach dem Klassenhalt auch so ein bisschen ja, der Druck abgefallen, so ein bisschen auch die Spannung. Das hat man dann schon gemerkt, dass viele dann von den Spielern auch in den Urlaub wollen, beziehungsweise gedanklich auch schon abgeschlossen haben. Bei Dynamo natürlich nochmal ganz schön. Stefan Kutschke beendet seine Karriere, eine Dynamo-Legende, wurde in Minute 75 nochmal eingewechselt, hatte dann nochmal ein paar Aktionen, hat natürlich auch wieder viel mit den Gegenspielern und Schiedsrichtern diskutiert, so wie wir ihn kennen. Am Ende steht für Dynamo halt Rang 11 unter Thomas Stamm und Sören Gonter, also dem Du in der Rückrunde, ordentlich Punkte gesammelt, sich nach oben orientiert, beziehungsweise ja, sich von den Abstiegsplätzen wegorientiert, nach oben sich hingearbeitet, Rückrunde, Platz 4, 28 Punkte, 30 zu 19 Tor, also das war schon bockstark, liegt vor allen Dingen natürlich auch an diesen sehr starken Transfers, aber zur genauen Dynamo-Saison kommen wir nochmal zum Saisonabschluss. Bei Kiel, Phil Harris nochmal mit einem schönen Tor. Für mich auch ein sehr spannender Spieler für die Zukunft, natürlich genauso wie Bernhardsson, der noch einen Elfmeter verschossen hat. Also bei Kiel unter Tim Walter hat sich die Mannschaft deutlich stabilisiert, sieht für mich gefälliger aus. Und da bin ich auch gespannt, was die Zukunft noch so bringt und was es da noch so an Sommertransfers geben könnte. Und die letzte Partie, wo es ja nach relativ kurzer Zeit schon um nicht mehr viel ging, war Magdeburg gegen den 1. FC Kaiserslautern. Der FCM hat sich in den vergangenen Wochen und vor allen Dingen seit dem Trainerwechsel zu Patrick Sander deutlich nach oben entwickelt. In dem letzten Spieltag wurde dann, oder nach dem letzten Spieltag wurde dann ja auch bekannt, Patrick Sander und sein Kompagnon dürfen weitermachen. Und dafür wurde dann auch nochmal eine Reihe an Spielern abgegeben. Unter anderem ja Bockhorn, kein Stammspieler, aber wichtig für die Kabine als Rechtsverteidiger. Laurin Ulrich, der offensive Mittelfeldspieler, Leihgabe des VfB Stuttgart, hat für mich eine sehr gute Saison gespielt als wuseliger Tempodribbler, Stratege im Mittelfeld. Dann hat man auch mit Conor Krempicki ebenfalls einen wichtigen Bankspieler oder Kaderspieler verloren, der wichtig für die Kabine ist, mit Hugoné, Falco Michel und Markus Mattissen. Drei extrem wichtige Stammspieler, genauso wie Gnacker. Also die vier haben vor allen Dingen Defensivverbund für ordentlich Stabilität gesorgt, werden jetzt alle den Verein verlassen. Also das ist dann natürlich auch nochmal brutal. Dazu mit Philipp Hercher, ein Stammspieler der letzten Jahre, der jetzt auch mittlerweile dann gegangen ist oder in dieser Rolle, oder dieser Saison nicht mehr so die große Rolle gespielt hat. Und für Pascal Ibold und Patrick Sander in der kommenden Saison dann keine Option mehr ist. Also beim FCM wird es dann nochmal einen großen Umbruch geben. Am Ende ja, ist man mit einem blauen Auge davongekommen. Gegen Lautern hat man mit 1-0 verloren. Marlon Ritter macht in Minute 63 den Vollelfmeter. Das ist aber egal, weil Lautern auch so ein bisschen dem Saisonende entgegengetrudelt ist und Magdeburg von den anderen Plätzen auch keinen Druck im Abstiegskampf bekommen hat. Also war es dann auch relativ schnell klar, dass, dass das so ein Sommerkick wird, der ausläuft. In der Sky-Konferenz wurde dieses Spiel auch kaum gezeigt. Ich glaube, einmal lag sogar 20 Minuten zwischen den zwei Schalten nach Magdeburg. Und daran erkennt man schon, okay, da war dann wirklich auch nicht mehr viel Wichtiges bei. Und jetzt kommen wir erstmal zum Abstiegskampf und fangen an mit einem Team, was sich dann doch achtbar aus der Affäre gezogen hat, nämlich Arminia Bielefeld. Die haben zu Hause auf der heimischen Alm gegen Hertha BSC Berlin gespielt, waren auf Rang 16, also auf dem Abstiegsrelegationsplatz. Und mit Hertha eine Aufgabe, die schwierig zu bewerten ist. Also an sich ist der Kader von Hertha natürlich mit einer der besten in Liga 2, aber in der Saison das Leistungsniveau nicht komplett auf den Platz gebracht. Für die Herthaner ging es auch um nichts mehr, beziehungsweise um nicht viel mehr. Und deswegen wusste man nicht, wie viel Gegenwind kommt, beziehungsweise mit wie viel Energie Hertha auf den Platz kommen wird. Am Ende, Bielefeld hat sich in Hälfte 1 sehr schwer getan. Hertha BSC Berlin aus einer stabilen Defensive, auch mit dem einen oder anderen jungen Spieler. Bern aus der zweiten Mannschaft auf der linken Schiene. Später kam dann noch ein Hildebrand rein, ein Guram. Also da waren dann auch ein paar Talente, die in der kommenden Saison dann auch mehr Spielzeit erhalten sollen. Die dann auch so ein bisschen für die natürlich auch Bock hatten, sich zu zeigen, natürlich auch noch nicht so diese Zweitliga-Erfahrung hatten. Das war dann also ein Grund dafür, dass es wirklich so ein richtig undurchsichtiges Spiel war. Und Hertha hat es gut gemacht. Man hat bei Bielefeld die Angst auch gespürt, wo auf den anderen Plätzen haben wir natürlich auf der Bank immer wieder die Ergebnisse mitbekommen und natürlich auch anhand der Reaktion des Publikums gemerkt, okay, wann wird es jetzt eng? Zwischenzeitlich war Bielefeld auf Rang 17. Aber in Hälfte 2 haben sie richtig aufgedreht. Ich glaube, mit Kniat hat seine Jungs nochmal richtig motiviert. Und Hertha BSC Berlin, die haben dann auch gemerkt, okay, jetzt kommt Bielefeld mit Power. Wir wollen eigentlich nur noch in den Urlaub. Und am Ende hat Hertha sich dann auch wirklich ergeben. Und was Bielefeld in Hälfte 2 abgefeuert hat, wie gesagt, 6 Tore, am Ende aufs 0-1 ein 6-1 gemacht, mit Rang 13, auf dem Papier dann doch relativ souverän den Klassenerhalt geschafft und mit was für einer Spielfreude, also Rochelt, als er eingewechselt wurde in Minute 80, der macht nachher noch 2 Torvorlagen, der hat richtig Bock gehabt, mit schönen butterweichen Flanken, vorne Godowske, Mumulu, die Hertaner-Defensive immer wieder gepresst haben, permanent die Tiefe gesucht haben und auch gefunden wurden von einem Marius Wöll, von einem Korbus, die super spielstark waren. Über die Außen mit einem Sicker und Lannert. Also Sicker war für mich überraschend. Handwerker nur auf der Bank, genauso wie Robin Knoche. Dafür waren dann halt ein Russo auf der Innenverteidigerposition, Schreck dafür auf der 6. Also da wurde dann schon ein bisschen was gemacht. Mit Kniat hat schon auch auf erfahrene Jungs verzichtet, dafür so ein bisschen was Neues probiert. Auch mit Sam Schreck natürlich auf der 6-8 so einen spielerischen oder mehr spielerischen Typen gehabt. Also Kniat wollte dann auch, dass Bielefeld das Spiel macht, nicht nur schaut, sondern wirklich auch proaktiv arbeitet. Ja gut, und am Ende, wie gesagt, hier hat der BSC Berlin, da war am Ende gar keine Gegenwehr mehr, da konnte Bielefeld durchspazieren. Und dann, so ist dann auch dieses sehr, sehr hohe Ergebnis entstanden. Also allein in der Nachspielzeit 2 Treffer von Telalovic und Uldrikis. Und Bielefeld, die können feiern auf der heimischen Alm, haben insgesamt eine ereignisreiche Saison gespielt, einen guten Saisonstart gehabt. Was mich bei Bielefeld halt beeindruckt hat, dass auch sie in schlechten Phasen ruhig geblieben sind, weiter auf Mitch Kniat vertraut haben, weiter auf seine Ideen und wurden jetzt am Ende mit dem Klassenerhalt belohnt. Ganz wichtig für Bielefeld, nicht nur so als Fahrstuhlmannschaft immer hoch und runter zu gehen, sondern sich auch mal in der Liga zu stabilisieren, in der Geldtabelle nach oben zu steigen, dadurch natürlich auch mehr Prämien und Einnahmen zu bekommen und sich sukzessive dann auch wieder als gefestigten Zweitligisten aufzubauen. und sich dann auch perspektivisch wirklich wieder in Richtung Bundesliga orientieren. Aber dazu brauchst du ein gesundes Fundament. Ich bin auch mal gespannt, wie es im Sommer dann aussieht, was Transfers angeht. Aber auch da werde ich in der Tornitz-Saisonanalyse nochmal detaillierter drauf eingehen. Deswegen wird diese Folge wahrscheinlich auch so ein bisschen kürzer sein. Und dann haben wir Eintracht Braunschweig. Die sind knapp, ne, die waren auf dem Relegationsplatz 16, sind sie reingegangen und hatten eine für mich schon anspruchsvolle Aufgabe, natürlich, beziehungsweise eine komplizierte Aufgabe, denn der Meister Schalke 04, beziehungsweise, nee, Braunschweig, Bielefeld war auf Rang 16, Braunschweig war auf Rang 14, also die waren überm Strich, hatten mit Schalke 04 eine, ja, schwierige Aufgabe, weil Schalke natürlich wollte sich vor heimischem Publikum als Meister nochmal gebührend verabschieden. Hatten natürlich dann aber auch schon so einen kleinen Feiermarathon hinter sich. Wissen natürlich auch, gleich kommt die Schale. Und für Braunschweig, die wussten, okay, wir müssen natürlich auch unsere eigenen Hausaufgaben machen, aber sind natürlich auch von den anderen Ergebnissen abhängig. Und so ist natürlich dann auch schwierig. Schalke, gerade in Hälfte 1, mit einem engagierten Auftritt, haben dann nochmal all ihre Tugenden auf den Platz gebracht, aggressiv gegen den Ball, schnell nach vorne mit technisch versierten Spielern wie Ljubicic und Ausschieß, 1 gegen 1 Situationen lösen können. Karaman, der sich überall hin bewegt hat, genau wie Silla vorne, also natürlich auch immer schwierig zu greifen gewesen, defensiv dann auch ordentlich gestanden. Ja, und am Ende macht Ausschieß den Treffer des Tages in Minute 36. Und ja, Braunschweig, die waren so, ich sag mal, bemüht, sie haben es versucht, aber hatten auch nicht so das richtige Rezept, weil Schalke, wie gesagt, wenn sie alles gut können, dann verteidigen. Und da hatten dann Alidu, Mijatovic, Tempelmann, also der Ex-Schalker, kaum eine Möglichkeit, so richtig durchzukommen. Lars Konnetka, ehemaliger Spielanalyst auch bei Schalke 04 gewesen, er hat da nicht das richtige Rezept gefunden, aber wie gesagt, da die Konkurrenz gut gepatzt hat, hat es am Ende für Rang 15 gereicht. Also gerade so hat Braunschweig den Klassenerhalt realisieren können. Ja, und Schalke 04 noch einmal brutale Saison, als verdient als Meister aufgestiegen, durften im eigenen Stadion die Schale hochheben vor den Fans. Das war eine Riesenparty und sie werden in der kommenden Saison die Bundesliga auf jeden Fall bereichern und das wird schön. Also ich freue mich da richtig drauf. Das wird eine coole Sache. Und Braunschweig kommende Saison, wieder zweite Liga, wird wahrscheinlich wieder eine harte Saison. Aber mit Lars Konnetka unter ihm sieht das schon ganz ordentlich aus. Also viele gute Ansätze mit und gegen den Ball. Da bin ich dann doch auch gespannt. Und dann kommen wir zum absoluten Abstiegskracher. Die Spielvereinigung Greuther Fürth, Rang 16, 17 gegen Fortuna Düsseldorf, die vor diesem Spieltag eine gute Ausgangsposition hatten, aber mit ihrem Top-Torjäger Cedric Itten einen Verlust aufgrund einer Gelbsperre. Wie gesagt, Rang 15 für Düsseldorf, hatten es in der eigenen Hand und haben es verspielt, haben es aus der Hand gegeben. Verlieren am Ende verdient mit 13:0 bei der Spielvereinigung Greuther Fürth und sind damit direkt in die dritte Liga abgestiegen. Vor 2 Jahren gegen Bochum fast der Aufstieg in die Bundesliga. Und jetzt heißt es in der Saison 26-27 plötzlich dritte Liga gegen Stuttgart 2, gegen Hoffenheim 2. Werden dann gegen Fortuna Köln und Viktoria Köln 2 Derbys haben, aber gegen eben die beiden kleineren Kölner Vereine müssen dann nach Verl die herausragende Arbeit leisten gegen Rostock. Also das wird natürlich auch schwierig. Und die Fürther ziehen so gerade noch mal den Kopf aus der Schlinge, retten sich auf den Relegationsplatz und werden dann gegen Rot-Weiß Essen um den letzten Platz in der zweiten Liga fighten. Ich fange einfach mal an bei Düsseldorf. Wie gesagt, mit Cedric Itten, den Fixpunkt im Sturm ersetzen müssen. Ljubicic hat es gemacht, wurde dann flankiert von einem Suso, Joa, ab und zu ist auch mal ein Appelkamp dann dazugekommen. Und man hat schon gemerkt, Düsseldorf hat auf jeden Fall Angst und führt. Die haben gemerkt, wir haben einfach nichts zu verlieren. Also wir stehen auf Rang 17, schlechter können wir nicht mehr werden, wir können nur noch uns verbessern. Und so haben sie dann auch gespielt, wirklich früh die Fortuna gepresst, zu Fehlern gezwungen und selbst dadurch auch das Selbstbewusstsein erlangt, mit auch eine sehr erfahrene Aufstellung gehabt, vergleichsweise mit Klaus, Rebini, Jogota in der Offensive, erfahrene Jungs mit Itter, einen Bundesliga-erfahrenen Linksverteidiger schon lange da, Yannick Dien, Zweitliga-erfahren, Elvedi erfahren, Ziyech erfahren, Paul Will hat schon einiges erlebt, also eigentlich waren Footgoy natürlich auch erfahren, eigentlich war nur der Linksaußen Safala Latif und Prüfrock im Tor, sehr jung, also da war wirklich schon viel Ruhe, viel Routine auch drin, zu wissen, dann auch mal ein bisschen das Tempo rauszunehmen, Fortuna zu locken, dann eiskalt auch in die Lücken reinzuspielen und wie gesagt, Felix Klaus mit einem herausragenden Tag macht bereits früh das 1:0 in Spielminute 2, provoziert dann das Eigentor von Iguli in Minute 16 und bereitet dann noch Minute 36 das 3:0 durch Futkay vor. Also zur Pause war schon brutal, aber Düsseldorf, wenn sie einen Treffer erzielt hätten, hätten sie die Fürther überholt. Also da war natürlich dann auch immer noch ein gewisser Druck. Den haben die Fürther aber auch einfach super entgegenwirken können. Haben dann im Laufe der Partie mit Bjarnason, Münz und Arifi junge Jungs noch mit reingebracht, die Tempo haben, die spritzig sind. Also für mich war Fürth einfach von Minute 1 bis Minute 90 plus Nachspielzeit die dominantere Mannschaft, hatten alles im Griff mit einer enormen Abgeklärtheit, was natürlich nicht selbstverständlich ist, wenn so großer Druck herrscht. Machen eigentlich sogar noch das 4:0 durch Futkoy in Minute 73, was dann ja annulliert wurde. Trotzdem ein sehr, sehr starker Auftritt, auf den man aufbauen kann. Und Düsseldorf, da liegt jetzt alles in Scherben. Sven Mislintat muss aufräumen. Alexander Enner als Trainer hat beide Absteiger jetzt betreut mit Preußen Münster und mit Fortuna Düsseldorf. Natürlich auch für ihn brutal. Ich halte ihn aber trotzdem für einen Top-Trainer. Ich hoffe natürlich, dass er bleiben kann, den Neuaufbau gestalten kann. Mit Sven Mislintat haben sie natürlich auch einen, der und Aufstiegsmannschaften bauen kann, damals bei Stuttgart zum Beispiel in der zweiten Liga, wahrscheinlich auch viele junge Spieler holen wird. Fortuna will eh auch mehr auf den eigenen Nachwuchs setzen, haben eine ordentliche Nachwuchsarbeit, auch wenn die zweite Mannschaft jetzt aus der Regionalliga West absteigen muss, weil zwischen erster und zweiter Mannschaft müssen dann ab der dritten Liga immer zwei Ligen Unterschied sein. Natürlich auch bitter, also spielen die dann Oberliga, Niederrhein. Und da wird es natürlich jetzt einen großen Ausverkauf geben. Also Kastenmeier im Kasten wird gehen. Iguli, großes Talent, da weiß man nicht. Könnte natürlich als neuer Führungsspieler und Fixpunkt in der Innenverteidigung bleiben. Dann Spieler wie Lundahl, Lenz werden wohl gehen. Ljubicic, Eno geliehen. Appelkamp hat schon nachgewiesen, dass er die Qualität besitzt. Also da werden wahrscheinlich auch einige Zweitligisten an ihm interessiert sein. Breithaupt nur geliehen. Natürlich Cedric Itten vorne, der Top-Torjäger, hat einfach gezeigt, dass er ein Top-Stürmer für Zweitliga-Verhältnisse ist. Wird dann also auch gehen mit Florent Muslia nur geliehen, Rasmussen von Ajax ausgeliehen. Also auch viele Leihspieler, die gehen werden. Also da kommt schon einiges an Arbeit drauf zu. Der Vorteil ist wahrscheinlich, dass die jetzt ein bisschen früher Planungssicherheit haben, als jetzt das Team, was die Relegation verlieren sollte. Und dann auch mit in die dritte Liga runtergeht, könnte ein Vorteil sein. Und natürlich Standort Düsseldorf, Traditionsverein, das zieht natürlich auch bei vielen Spielern. Wichtig wird es jetzt einfach wieder sein, auch einen neuen Geist innerhalb der Mannschaft wieder zu entwickeln. Dieses ganze Negative, nicht aufsteigen, plötzlich absteigen, abzuschütteln und dann wirklich mit einem neuen Spirit ranzugehen. und auch so zu sagen, okay, wir sind eines der Top-Favoriten dann in der dritten Liga und so wollen wir auch auftreten, mutig, selbstbewusst, wieder diese Spielidentität mit viel Ballbesitz, vielen Ballrochaden, schnellen Spiel in die Spitze, wieder mutig offensiv spielen. Das muss jetzt einfach der Weg sein. Dann kommen wir zum Partie SV Elversberg gegen das bereits abgestiegene Preußen Münster. Am Ende soll ich euch sagen, Elversberg ist zum allerersten Mal in der ersten Fußball-Bundesliga, ist man nicht jetzt der 59. Bundesligist in der Geschichte und womit? Mit Recht mehr als verdient gegen ja, Preußen Münster, die mit so einer Art B11 oder mit einer Mannschaft aufgetreten sind, wo es auch einige Verletzte gab, wo auch ein paar Spieler dann nicht mehr mitgereist sind. Das letzte Spiel von Alois Schwarz auch wird Münster verlassen. Nur für mich auch vernünftig, weil unter ihm hat es einfach nicht funktioniert. Er hat den Turnaround nicht geschafft. Die Mannschaft hat sich nicht weiterentwickelt, eher sogar noch zurückentwickelt im Vergleich zu Alexander Ende vorher, der immer noch ein ballbesitzorientiertes Spiel bevorzugt hat, selbst agieren statt reagieren. Und zuletzt war es ja wirklich wieder das alte, irgendwie kompakt stehen und dann lange, hohe Bälle. Aber kompakt stehen hat nicht gut funktioniert, die langen Bälle oft zu ungenau. Und trotzdem, Preußen Münster mit einem ordentlichen Auftritt in Elversberg war jetzt nicht berauschend. Aber da wird es im Sommer auf jeden Fall auch noch einen großen Umbruch geben. Johannes Schenk im Tor wird wahrscheinlich wohl gehen. Paul Jäckel hat bewiesen, dass er mehr als gutes Zweitliganiveau hat. Rondic nur ausgeliehen. Dann kann ich mir auch vorstellen, dass so jemand wie Jurid Hendricks der Kapitän gehen wird, weil er, ich glaube, für die dritte Liga ist er schon zu teuer und zu gut. Oliver Batista-Meyer, zuletzt unter Schwarz, nur Bankspieler. Für mich hat er schon bewiesen, dass er Qualität besitzt, dass er auch ein Unterschiedsspieler in Liga 2 sein kann. Ich hoffe, dass er einen neuen Verein in Liga Nummer 2 findet, um sich dann dort auch weiterzuentwickeln. Es wird auf jeden Fall spannend zu beobachten sein. Und dann, ja, Elversberg, mit was für einer Energie auch sie reingegangen sind in dieses Spiel. Gar keine Angst gehabt, ihm zu scheitern, sondern wirklich von Anfang an gesagt, hier, das ist unser Stadion, unser Spiel. Und wir werden heute in die erste Liga aufsteigen. Bambasé Konté wieder da nach Verletzung, der Zehner. Und der hat direkt mit Tor und Vorlage zu glänzen gewusst, macht das 1-0 selbst und bereitet dann später auch noch das 3-0 durch Mokwa vor. Den Stürmer von Hoffenheim 2, wie gesagt, im Winter ja noch Ebnu Talib abgegeben, vergisst man schnell, zu Eintracht Frankfurt, Top-Torjäger der Hinrunde gewesen. Dann holt man Mokwa von der zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim, hat ein bisschen gebraucht, mittlerweile kommt er immer besser rein und mit dem Doppelpack jetzt als bulliger Mittelstürmer, der aber auch super die Bälle weiterleiten kann, absoluter Fixpunkt ist, vorne in der Offensive, hat es funktioniert. Zimmerschied und Petkoff auf den Außen, diesmal nicht so torgefährlich, dafür dann aber auch gegen den Ball, wenn Münster mal was versucht hat, schnell die Bälle zurückerobert. Und insgesamt war es ein souveräner und sehr starker Auftritt der Mannschaft von Vincent Wagner, die wirklich einen von Anfang bis Ende einen sehr reifen Fußball gespielt haben. Am Anfang der Saison habe ich sie als Absteiger getippt, wie gesagt, weil eben Aslani, Damar, Baum, dann später auch noch Trainer Horst Steffen weg, Winterpause, der Macher Ole Burg als Sportdirektor, alle weg. Und trotzdem hat diese Mannschaft es geschafft, weiterhin einfach ihren Stiefel durchzuziehen, hatten Spaß am Fußball, am berauschenden Offensivfußball gespielt, haben mit durchschnittlichen Spielern, mit Petkoff, Zimmerschied für Zweitliga-Verhältnisse absolute Topspieler entwickelt, über die Jahre hinweg, auch gerade vom Mannschaftsgefüge immer gelebt, auch immer auf die Charaktere geachtet, also sowohl auf der Trainerbank als auch auf dem Platz an Spielern. Das war einfach perfekt und so zeigen sie dann auch, dass er mit wenig Geld und guter Arbeit viel erreichen kann und stehen jetzt, wie gesagt, zu Recht auf Rang 2 und damit als direkter Aufsteiger fest. Und dann gibt es ja noch Darmstadt-Paderborn. Paderborn gewinnt 2-0. Da wird Dome euch jetzt noch gleich was zu sagen. Paderborn in die Relegation kann ich sagen, weil Hannover 96 nicht über ein 3-3 gegen den 1. FC Nürnberg zu Hause hinausgekommen ist. Nach dem 3-3 zu Hause gegen Preußen Münster jetzt schon das zweite sehr torreiche Heimspiel, was sie dann trotzdem nicht gewinnen konnten. Und es ging ja wirklich gegen Nürnberg, für die es um nichts mehr ging. Ging wirklich nur noch um die Ehre. Und ja, das so aus der Hand zu geben, auch einfach, finde ich super fahrlässig. Man hat von Anfang an gemerkt, dass Hannover vor allem schon Publikum sehr nervös ist. Nürnberg haben erstmal abgewartet, geguckt und wussten dann natürlich, wenn wir unseren Stürmer Soma schicken können, durch den Lubach, Finn-Ole Becker, Jusvan, die alle super Bälle aus der Tiefe herausspielen können, dann wird es gefährlich. Dann macht sogar die Bayern-Leihgabe Fernandes, der auf der 6 heute gespielt hat, einen schönen langen Ball, findet damit Soma und der erzielt dann bereits in Minute 25 das 1-0 für Nürnberg. Und da war schon klar, okay, jetzt ist massiver Druck da für Hannover 96, die auf Rang 3 gestartet sind. Kommen dann aber auch relativ schnell wieder, das muss man sagen, die Moral war dann da. Taibbi, der in der Startelf war, findet Odenne, der aus der eigenen Jugend kommt, der macht dann auch direkt das 1-1 kurz vor der Halbzeit. Erhöht Taibbi dann selbst, der ein super starkes Spiel gemacht hat, auf der Mittelstürmerposition diesmal als falsche 9. War überall zu finden, hat sich immer wieder fallen lassen, angeboten, dadurch gerade vorm Nürnberger 16er immer wieder für eine Überzahl gesorgt. Und wie gesagt, war dann halt auch eiskalt vor dem Tor. Und so dachte ich, okay, Hannover 96, 2-1 zur Halbzeit, Titz wird jetzt nochmal die eine oder andere Korrektur vornehmen. Wenn sie dann schnell das 3-1 machen, dann wird Nürnberg auch nicht mehr viel entgegenzusetzen haben. Was passiert? Erster Angriff, zweite Halbzeit, Jusvan schickt Soma, Minute 47, 2-2. Und da war eigentlich schon alles wieder aus. Dann im direkten Gegenzug Lukaschwili Eigentor, 3-2 für Hannover. Und jetzt habe ich gedacht, okay, jetzt packen sie es. Jetzt kriegen sie es doch hin, defensiv ein bisschen stabiler zu stehen. Nürnberg hatte dann halt ein paar Konterangriffe. Hannover 96, die dominante Mannschaft. Titz bringt ja später noch mit Saad, mit Kokolo, frisches Personal, mit Gita noch einen neuen Innenverteidiger, um das natürlich dann auch abzusichern. Und dann Berkalimas, einer seiner letzten Aktionen im Nürnberger Trikot, wird ja im Sommer zurück zu seinem ehemaligen Club SC Freiburg wechseln, der Linksverteidiger. Butterweiche Flanke an den zweiten Pfosten und da steht Lukaschwili, vorher noch Unglücksrabe, und macht dann für 83 den 3-3 Ausgleich. Und spätestens dann war der Stecker gezogen. Wie gesagt, Hannover 96 hat es natürlich noch probiert, sind angelaufen, aber da hat wirklich so dieser letzte Punch gefehlt. Und am Ende auf Rang 4. Ich habe sie als direkten Aufsteiger getippt, zusammen mit Hertha BSC Berlin. Elbersberg als Absteiger, und er merkte schon, wie viel Fußballkompetenz in diesen Analysen drin war, aber es war auch nicht damit zu rechnen, weil starker Saisonstart von Hannover 96, aber in den entscheidenden Momenten, als es darauf ankam, wirklich Druck aufzubauen oder sich abzusetzen, waren sie nicht da. Und aber ich glaube schon, dass es im kommenden Sommer nicht so einen großen Umbruch geben wird wie jetzt in diesem Sommer, dass Titz natürlich noch ein Jahr hat, dass die dann vielleicht so ein, zwei Charakterköpfe noch mit dazu nehmen, die dann auch in diesen kribbeligen Situationen die Ruhe bewahren, auch mal sagen, hey, Jungs, ruhig, und dann auch für diese speziellen Momente dann sorgen können. Weil ich glaube, mit ein, zwei Verstärkungen solcher Mentalitätsspieler in Anführungsstrichen wird es dann in der kommenden Saison zum Aufstieg reichen können. Vor allen Dingen, weil mit Heidenheim und St. Pauli jetzt auch nicht die brutalsten Vereine aus der Bundesliga absteigen, wo man sagen könnte, boah, das sind die absoluten Favoriten. Natürlich jetzt noch abwarten, wie die Relegation ausgeht. Falls Wolfsburg runtergeht, sind sie für mich Aufstiegsfavorit Nummer 1. Klein Racing, Sponsor der Woche. Klein Riesings. Große der Woche ist in dieser Woche für mich Noel Futgoy, der Mittelstürmer der Spielvereinigung Greuther Fürth. Einen Treffer beim 3:0-Sieg des Kleeblatts gegen Fortuna Düsseldorf. Erzielt mit 19 Treffern insgesamt Torschützenkönig geworden. Er wird im Sommer erstmal zurück zu Eintracht Frankfurt gehen. Aber viele Vereine sind bereits an ihm interessiert. Und mit seinen 19 Treffern hat er einen entscheidenden Anteil, dass die Fürther nicht direkt in die dritte Liga abgestiegen sind, sondern noch in allerletzter Sekunde den Relegationsplatz erreichen konnten. Futgoy, ein moderner Stürmer, groß, bullig, aber auch mit dem gewissen Tempo und Tiefgang, bringt also alles mit. Du kannst ihn hoch anspielen, du kannst ihn tief anspielen, also er ist technisch auch passabel bis gut, besitzt mit unter 25 Jahren natürlich auch noch einiges an Entwicklungspotenzial und für mich ist er ein zukünftiger Bundesliga-Stürmer. Ich träume viel zu und in seinen Jahren bei der Spielvereinigung Greuther Fürth ist er auf jeden Fall sehr gereift und ein absoluter Führungsspieler gewesen, trotz seines jungen Alters. Und für mich mein letzter und verdientester Kleinrissings Großer der Woche, Noel Futgoy von der Spielvereinigung Greuther Fürth.
Da fand ich ihn wirklich saustark. 8er-10er-Rolle.
Domes Darmstadt Talk.
Kommen wir nun zum Linientalk, wo ich von meinem Herzensverein den SV Darmstadt 98 spreche und an diesem Spieltag, dem 34. Spieltag und damit auch dem letzten Spieltag der Saison 25-26 empfing Darmstadt zu Hause den SC Paderborn. Und für Darmstadt ging es ja nicht um nichts mehr, für Paderborn ging es aber noch um den Kampf, um den Aufstieg in die Bundesliga. Da gab es ja einen Dreikampf zwischen Paderborn, Hannover und Elversberg. Und schlussendlich konnte sich Elversberg den besten Platz sichern und ist direkt in die Bundesliga aufgestiegen. Und Paderborn konnte sich den Relegationsplatz sichern mit einem 2:0 Erfolg gegen Darmstadt 98. Und damit ja die schlechten Nachrichten zuerst für Darmstadt, also für Paderborn erstmal herzlichen Glückwunsch zum Erreichen der Relegation. Nach einer wirklich starken Saison haben sie sich das auch definitiv verdient. Da treffen sie jetzt auf den VfL Wolfsburg. Und ja, für Darmstadt heißt das jetzt nun mal, dass man in der kompletten Rückrunde keinen Auswärtssieg einfahren konnte und die letzten 4 Heimspiele keins davon gewinnen konnte. Und das zeigt einfach nochmal, dass man in dieser Saison einfach nicht die Qualitäten hatte, gerade im letzten Drittel der Saison, um mit den oberen Mannschaften einfach mitzuhalten, weil du einfach gegen Schalke zu Hause unentschieden gespielt hast, gegen Hannover hast du verloren, gegen Elversberg hast du unentschieden gespielt und jetzt gegen Paderborn hast du auch verloren. Also gegen alle 4 Mannschaften, die in der Tabelle über dir stehen, hast du den direkten Vergleich niemals gewonnen, außer in der Hinrunde hast du 3:2 in Hannover gewonnen. Und das war halt auch das letzte, ironischerweise das letzte Auswärtsspiel, was Darmstadt überhaupt gewonnen hat. Ja, das bedeutet, man geht jetzt nicht nur mit einem Gefühl aus der Saison, dass man von den letzten 10 Saisonspielen kein einziges gewinnen konnte. Also man wartet dann mit der Saison, die dann kommt, mit der Saison 26-27 wartet man dann saisonübergreifend, kann man ja schon sagen, auf 10 Spielen auf den Sieg. Und ja, wie gesagt, seit 7 Monaten wartet man auf einen Auswärtssieg. Das sind sehr erschreckende Zahlen, gerade wenn man bedenkt, dass man jetzt die Saison trotzdem auf Platz 5 abgeschlossen hat, was natürlich dann wiederum positiv ist. Ich glaube, jeder Linienfan hätte das sofort unterschrieben, wenn man am Anfang gesagt hätte, ey, ihr spielt an sich eine relativ ruhige Saison. Ihr habt nie was mit dem Abstieg zu tun. Im Gegenteil, ihr spielt sogar lange, lange um den Kampf um die Bundesliga mit und beendet die Saison auf Platz 5. Ich glaube, das hätte jeder sofort unterschrieben. Und ja, man muss ehrlich sein, vielleicht lag es halt auch an den Verletzten, aber man hat halt auch wieder in diesem Spiel gesehen, dass Darmstadt an sich die Qualitäten hat. Man hatte gute Chancen, man hatte die Möglichkeiten, aber man hat sie einfach nicht nutzen können, eben auch wegen eines gewissen Dennis Simon im Tor von Paderborn, der für mich, habe ich ja schon gesagt, mit die beste, wenn ich sogar die beste Saisonleistung eines Torhüters überhaupt gesehen habe. Aber so, das habe ich ja schon erwähnt beim Spieler des Spieltags. Und ja, man hatte die Chancen und es wäre halt auch ein 1:1 oder ein 2:2, ein Unentschieden auf jeden Fall, wäre leistungsgerecht gewesen. Welchen Spieler man jetzt leider wirklich hervorheben muss, ist Alexander Vukotic. Auch wenn ich ihn bei manchen Spielen wirklich stark gelobt habe, gerade nach dem Elversberg-Spiel. Aber er ist leider, so hart muss man sagen, an beiden Gegentoren beteiligt. Beim ersten lässt er sich einfach zu leicht austribbeln, beziehungsweise setzt zu einer Gerätsche an, die du da gar nicht ziehen musst. Du musst einfach nur den normalen Zweikampf, du musst den Passweg unterbinden. Oder hätte sich die Sache erledigt, aber er rutscht am Gegenspieler vorbei, dadurch hat der freie Bahn und kann einnetzen. Und beim zweiten Gegentor hat Furukawa den Ball eigentlich geklärt, will zurück zu Schuhen spielen, um halt einen sortierten Aufbau zu klären, schießt dabei aber Vukotic an, der sich halt in den Weg stellt. Ja, der Ball springt dann nach vorne. Vukotic will dann noch Grete klären, kommt nicht an den Ball und dadurch sind halt Bilbia und Michel frei durch zum 2:0. Das ist dann halt auch schon wieder so sinnbildlich für die komplette Rückrunde, dass du es einfach nicht schaffst, deine Chancen in Zählbares umzumünzen. Und wenn du mal wirklich gute bis sehr gute Spiele hast, dann machst du halt einfach zu wenig bis gar nichts draus. Allein in der ersten Halbzeit, was Korridor und Richter dafür Chancen hatten, musst du eigentlich mit einem 1:0 in die Halbzeit gehen, wenn nicht sogar mit 2:1. Plus Darmstadt hat ja da auch noch zweimal Aluminium getroffen, in der 4. Minute durch Liedberg und in der 74. Minute durch Klefisch. Also das kommt dann halt auch noch dazu. Ich weiß wirklich nicht, das haben die Kommentatoren auch bei dem Spiel gesagt, was Darmstadt dem Fußballgott angetan hat, bis Darmstadt mal wirklich für ihre Leistungen belohnt wird, weil nach jedem Spiel denkst du dir, okay, jetzt haben sie doch wirklich mal Dreck gefressen, auf gut Deutsch gesagt, jetzt muss doch mal was bei herumkommen. Nö, Darmstadt trifft den Pfosten. Und gefühlt im direkten Gegenzug kassieren sie dann das 1:0. Dann hat Kai Klefisch diesen Distanzhammer ans Aluminium. Und ich glaube, dann knapp 10 Minuten später kassieren sie das 2:0. Klar, dann gab es natürlich noch den Elfmeter für Paderborn, wo Darmstadt Glück hatte. Ist ein Elfmeter, darüber muss man nicht diskutieren. Den, ich glaube, es war Bilbia, an den Pfosten setzt oder an die Latte setzt. Da kann man natürlich auch vom Glück reden, aber aus der Situation von Darmstadt hätte es mich auch nicht gefallen, wenn der reingegangen wäre, ganz ehrlich. Vielleicht ist es sogar ganz gut, dass man jetzt die Saison so beendet, um halt einfach neu anzufangen, neu zu starten. Es wurden einige Spieler verabschiedet, bei denen die Verträge nicht weiterlaufen. Unter anderem halt ein Bialek, ein Nürnberger, wo man ja aber noch in Vertragsgesprächen ist. Ein Bühler, Richter, bei dem die Leihe ausläuft. Und Niklas Schmidt, bei dem die Leihe ausläuft. Also Paul Ferny hat einiges zu tun, da ein paar interessante Spieler zu Darmstadt zu holen. Ich bin sehr gespannt, weil die Transfers, die er ja letzte Saison gemacht hat, liefen ja eigentlich ziemlich gut. Ich sage nur halt Richter oder auch ein, ich erinnere mich an. Akiyama, so, pardon, jetzt habe ich den Namen ganz vergessen. Oder ein Akiyama, den sie ja dann auch im Winter fest verpflichtet haben. Das waren ja wirklich sehr starke Transfers. Oder auch ein Furukawa, der sich ja jetzt immer wieder zeigen durfte. Also bin ich sehr gespannt, was Paul Fanny da zaubert, zusammen mit Kofeld. Und ja, also es heißt, man will die Verletzten da nicht mit reinziehen, dann lag es nicht. Aber man hat halt schon gemerkt, es ist dann doch schon ein Qualitätsunterschied zu merken, seitens Darmstadt und von Paderborn, wenn die da wirklich mal 1:1 wechseln können, was die da wechseln können. Und ja, man hat es halt auch einfach gemerkt, dass Darmstadt in dem letzten Saisondrittel wirklich diese Puste ausgegangen ist, der letzte Wille, dieser Biss, wie halt so ein Großteil der Saison, wo Darmstadt ja auch als eine der Aufstiegsfavoriten galt, von vielen Experten hochgelobt, unter anderem halt aber auch von Trainern wie Thorsten Lieberknecht von Kaiserslautern oder Heiner Backhaus damals noch bei Braunschweig. Das waren auch sehr stark gelungene Worte, die zu dem Zeitpunkt auch vollkommen verständlich und gerechtfertigt waren. Und ja, an den 10 Spielen, die sie jetzt halt nicht gewonnen haben, muss man dran arbeiten, das muss man analysieren. Und dafür ist jetzt halt einfach die Zeit, um sich das mal näher anzuschauen. Aber wie gesagt, klar, man ist jetzt frustriert, man ist jetzt sauer. Vielleicht auch so ein bisschen innere Leere, weil man nicht wirklich weiß, was ist jetzt eigentlich, ja, was Platz 5 eigentlich bedeutet. Klar, Klassenhalt, und habe ich am Anfang schon gesagt. Darüber kann man wirklich sehr stolz sein, das hat Paul Fanny gesagt, das hat Kofeld gesagt, das hat ein Fabian Holland gesagt, für den es mir auch sehr leid tut, dass mit ihm nicht verlängert wurde. Er ist aber auch natürlich verstehen können. Aber auch Holland nochmal wurde jetzt am letzten Spieltag gebührend gefeiert, und sogar als er ausgewechselt wurde, hat das Stadion, will ich mal sagen, salutiert, was ich eine sehr schöne Geste fand. Und ja, da muss man jetzt einfach mal schauen, wie es da dann Richtung neuer Saison weitergeht, was dann da das Saisonziel sein wird. Ich denke mal trotzdem schon eher Richtung Klassenhalt. Ich denke mal nicht, dass Darmstadt den Aufstieg ausrufen wird. Da gibt es Vereine, die das, glaube ich, eher machen würden. Deswegen mal schauen. Zweite Liga wird auf jeden Fall nächste Saison wieder sehr, sehr spannend mit einigen Überraschungsmannschaften. Und potenziell noch über die Relegation Mannschaften, muss man mal schauen. Ja, ich bin natürlich wieder sehr zufrieden mit dieser Saison, besonders mit der Vorrunde. Über die Rückrunde muss man sprechen, da ist man auf Platz 16. Auf Platz 15, aber das macht es nicht so viel besser. Und in der Formtabelle ist man von den letzten 10 Spielen halt auf Platz 17, nur Preußen Münster, der Absteiger, war halt noch schlechter. Muss man schauen, was dann nächste Saison weitergeht mit möglichen Neuverpflichtungen oder Verkäufen. Ich gehe mal schon von einem größeren Umbruch im Sturm aus. Muss man schauen, was sich da dann da so ergibt.
Domes Spieler des Spieltags.
Der Spieler des Spieltags ist für mich Dennis Simon, der junge Torhüter vom SC Paderborn. Dennis Simon ist ja vom VfB Stuttgart an SC Paderborn ausgeliehen. Und am letzten Spieltag traf Paderborn auswärts auf Darmstadt 98. Und schlussendlich gab es einen 2:0 Sieg für Paderborn, die sich dadurch den Relegationsplatz Richtung Bundesliga erkämpft und erspielt haben und dort auf den VfL Wolfsburg treffen und einen großen bis sehr großen Anteil an diesem 2-0-Sieg hat für mich Dennis Simon. Es klingt erstmal verwunderlich, wenn man 2-0 gewinnt und der Torhüter Man of the Match ist. Aber Dennis Simon hat für mich eine der besten Saisonleistungen, wenn nicht sogar die beste Saisonleistung aus seiner Sicht gezeigt. Also was er da für Paraden rausgehauen hat, wo man eigentlich denkt, okay, er ist schon geschlagen und dann schafft das irgendwie doch noch, die Kugel aus dem Eck zu kratzen oder im 1 gegen 1 sich ganz groß zu machen, zum Beispiel die Top-Chance gegen Korridor kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit, wo Korridor auf ihn zuläuft und es Simon es irgendwie noch schafft, die Kugel abzuwehren. Oder auch noch generell, da waren wirklich sehr viele starke Paraden dabei. Also ohne Dennis Simon hätte dieses Spiel bestimmt auch 2-2 ausgehen können, vielleicht sogar müssen. Und nicht umsonst hat er bei SofaScore eine 9,4 Bewertung. Also das ist wirklich für einen Torhüter ist das eine unfassbar starke Leistung. Nur mal so zum Vergleich, Spieler wie ein Uli C., der in einem Spiel 2 Tore und 2 Vorlagen macht, bekommt eine 4,6. Also das zeigt ja nochmal, was Dennis Simon für ein starkes Spiel gemacht hat. Oder auch Torhüter, die Elfmeter parieren, kriegen nicht so hohe Wertungen. Und bei Dennis Simon muss man ja sagen, der Junge ist gerade mal 20 Jahre alt. Also da spricht er generell schon vieles für eins der nächsten großen Torhüter-Talente auf dem deutschen Markt. Und ja, ich denke mal, wenn Paderborn sich in der Relegation wirklich durchsetzen sollte gegen Wolfsburg, könnten da die ein oder anderen Interessenten drin vorkommen, je nachdem, wie natürlich der VfB Stuttgart mit Dennis Simon weitermacht. Da ist ja dann auch noch die Frage mit Nübel, ob er bei Stuttgart bleibt, zurück zu den Bayern geht. Also das sind natürlich dann auch zwei wichtige Fragen, die da geklärt werden müssen. Aber ja, Dennis Simon auf jeden Fall, wie gesagt, für mich eine der stärksten Saisonleistungen eines Torhüters überhaupt gezeigt. Und Paderborn kann sich bei Dennis Simon bedanken, dass sie den Relegationsplatz mit diesem Sieg und diesem starken Spiel heute gesichert haben.
Der helle Pfiff der Woche.
Der helle Pfiff der Woche, die hellen Pfiffe der Woche, gehen diesen Spieltag an 3 besondere Schiedsrichter, die an diesem Spieltag, am letzten Bundesligaspieltag, ihre aktive Karriere beendet haben als Schiedsrichter. Unter anderem Tobias Welz, Frank Willenburg und Dennis Aytekin. Das sind wirklich alles 3 sehr gute Schiedsrichter gewesen, die jahrelang zweite Liga und Bundesliga gepfiffen haben. Und bei den 3 Namen wird jeder irgendeine besondere Szene oder ein besonderes Spiel in Erinnerung haben, woran er sofort denken muss, sei es im positiven oder im negativen Sinne. Aber ich würde einfach mal sagen, gerade Dennis Aytekin kennt man vom Namen her und man hat immer wieder was von ihm gehört. Also ich kenne jetzt spontan, würde mir jetzt kein Spieler einfallen, der sich mal negativ über Dennis Aytekin geäußert hat. Klar hat man immer wieder Szenen gesehen, aber größtenteils ist die Bewunderung für Dennis Aytekin, Frank Willenburg und Tobias Welz immer da gewesen und ich denke, die wird auch in Zukunft so bleiben. Sie werden höchstwahrscheinlich immer wieder mal als Experten herbeigerufen, gerade bei kritischen Situationen, wenn es dann auch mal wieder um den VR in der nächsten Saison geht. Da wird es ja das ein oder andere Offline-Gespräch geben, mit dem Schiedsrichter gespannt und der Bundesliga. Und da bin ich sehr gespannt, wie die 3 da vielleicht auch ihre Expertise und Erfahrung einbringen können. Denn es ist vielleicht so ein Punkt, der in den letzten Jahren immer wieder gefehlt hat, dass man gerade bei Handspielen oder knapp Abseitsentscheidungen oder generell Fouls immer wieder kritische Situationen hatte und da dann halt einfach gerne mal die Meinung eines erfahrenen Schiedsrichters gehabt hätte. Und jetzt, wo diese drei Schiedsrichter sagen, in Pension gehen, hat man diese Möglichkeit seitens des DFB das auch zu nutzen und dann vielleicht auch mal mit diesen Erfahrungen zu arbeiten. Und ich denke mal, dass diese drei Schiedsrichter das schon gerne machen würden, wenn man sie nur höflich darum bittet. Also ja, das wäre auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Leistung. Genauso stark halt wie die Leistung dieser drei Schiedsrichter in den letzten Jahren. Und da muss man halt einfach den Hut vorziehen, denn die Aufgabe als Schiedsrichter ist ja in den letzten Jahren immer wieder eher von negativen Sachen geprägt worden. Nicht umsonst gibt es halt die Rubrik des hellen Pfiffs der Woche, um halt auch einfach mal die positiven Seiten des Schiedsrichterdaseins zu zeigen. Und ja, deswegen von meiner Seite aus nochmal wirklich eine wirklich starke Karriere, die die drei dahingelegt haben. Und nicht umsonst die hellen Pfiffe der Woche nochmal an Tobias Welz, Frank Willenburg und Dennis Aytekin.
Hey Leute, ich hab da wieder was richtig Tolles für euch. Ihr seid Single oder eure Freunde sind Single und Dating-Apps frustrieren euch einfach nur noch? Dann hab ich hier die Lösung für euch. Das neue Show-Konzept kennt ihr schon, erfunden in Köln, mittlerweile deutschlandweit zu finden. Und hier stellen eure Freunde euch dann per PowerPoint-Präsentation vielen Single-Leuten vor. Keine Angst, es ist ein Safe Space dort. Nebenbei gibt es auch noch leckere Getränke und einige weitere schöne Extras. Also schaut in die Show Notes und kauft euch Tickets für die nächste Version von Kennt ihr schon, bald auch in eurer Stadt. Und damit sind wir also am Ende dieser letzten regulären Tornetz-Folge für die Saison 2025-2026 angekommen. Aber ihr wisst ja, wie immer verabschiede ich euch erst, wenn ich euch auch die 11 Tornetzer, also unsere Tornetz-Top-11 des 34. Spieltags präsentiert habe. Könnt ihr natürlich auch wie immer auf unseren sozialen Kanälen sehen, am heutigen Montag, den 18. Mai um 20 Uhr kommt die Grafik auch passend bei Instagram, bei Facebook, TikTok, YouTube und auch X respektive Twitter. Also dort könnt ihr es natürlich auch immer wieder nachschauen. Fangen wir an im Kasten. Tim Schreiber von Dynamo Dresden, noch einen Elfmeter gehalten und Dresden damit auch ein Stück weit zum Klassenerhalt geführt. Davor in der Dreikette eigentlich Linksverteidiger Berkel Yilmaz vom 1. FC Nürnberg. Sein letztes Spiel für die Klubberer, für die es ja um nichts mehr ging. Mit einer schönen Vorlage für Lokoschwili, dem Innenverteidiger, der dann den 3:3 Ausgleichstreffer erzielt hat. In der Mitte als Mittelmann der Dreierkette Mattes Hansen vom SC Paderborn eine Vorlage gegeben und dazu eine Innenverteidigung, alles weggeräumt. Und Maximilian Großer von Arminia Bielefeld beim 6:1-Sieg der Arminen. Zum einen Treffer vorbereitet, zum anderen aber auch defensiv super stabil gestanden. Dann zwei Vorlagengeber, Taibi, der sogar noch einen Treffer erzielt hat, und Rochelt von Arminia Bielefeld, die zusammen die Doppel-6 respektive 8 bilden. Taibi von Hannover 96 übrigens. Dann in der Offensive mit Soma vom 1. FC Nürnberg. Bambisa Conte, Comeback gegeben. Ein Treffer, eine Vorlage. Damit absoluter Matchwinner gewesen. Felix Klaus war an allen drei Fütter-Treffern direkt beteiligt von der Spielverein Greuther Fürth. Und vorne mit Futkoi, wie gesagt, mein kleiner Rissensgruß der Woche. Und Makwa von der SV Elversberg. Das waren sie also, die 11 Tornetzer des 34. Spieltags. Und das war es auch mit dieser letzten regulären Folge von Tornetz. Es wird sehr, 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 sehr wahrscheinlich auch noch eine große Saisonanalyse geben. Und die WM steht an. Tornetz wird sich dann in einen WM-Podcast verwandeln. Also darauf könnt ihr euch auch schon wieder freuen. In dem Sinne, gehabt euch wohl, euer Tornetz-Host Jan-Klein Rissing. Ciao, tschüss.